Hallöchen, Popöchen, meine lieben ZuhörerInnen. Lange nichts mehr gehört. Aber hier bin ich. Hier bin ich mit einer neuen Folge von Ne Prise Krise. Dieses Mal Folge Nummer 3. Also ursprünglich hatte ich heute eigentlich geplant, eine Folge auf Zack nur müde mit meiner Freundin Alina aufzunehmen. Aber Alina hatte leider keine Zeit. Meine Podcast-Aufnahmeanfragen sind auch tatsächlich derzeit sehr spontan gestaltet. Aus diesem Grunde hatte meine liebe Freundin leider keine Zeit. Aber sie ist ja auch noch im Studium. Das Mäuschen, die studiert noch. Ja, deswegen musste ich aber trotzdem mein Bedürfnis nach Sprechen, mein Redebedürfnis irgendwie befriedigen. Und dann dachte ich, ach Mensch, ich habe ja noch hier eine Prise Krise, mein Zufluchtsort. Wenn dann mal wieder irgendwie mir was auf dem Herzen liegt, dann kann ich mir Jackos Mikrofon zur Hand nehmen, was ich immer noch habe, übrigens. Sie hat gesagt, ich darf noch ein bisschen behalten. Bin sehr dankbar dafür. Und an dieses Mikrofon kann ich dann mein Leid klagen, wenn ich denn dann Leid habe. Ich würde sagen, Leid hat derzeit jeder von uns. Ja, mal mehr, mal weniger. Mein Leid ist derzeit eigentlich gerade so eine Demotivation, sagt man das? Demotivation. Ich glaube, es ist der falsche Begriff. Ich bin nicht motiviert, morgens vor, ich sag jetzt mal 10, aber damit meine ich 11, 12, aus dem Bett aufzustehen. Ich bin zwar doch regelmäßig so um 7 Uhr wach, weil um die Zeit immer ein Wecker klingelt. Irgendwie will ich den auch nicht ausstellen. Aber dann wird nur noch gesnoozt. Tatsächlich auch dann bis zu 3 Stunden lang. Es ist ein merkwürdiger Schlaf, den ich dann da irgendwie so 2 bis 3 Stunden vollziehe, der aber erstaunlich gut funktioniert. Also ich kann immer wieder snoozen und einschlafen. Macht das auch jemand von euch? Merkwürdig irgendwie, dass das so geht. Naja, also auf jeden Fall macht es oder beziehungsweise ergibt es für mich nicht so viel Sinn, eine Podcast-Folge aufzunehmen, ohne eine kleine Prisen-Krisen-Geschichte zu erzählen. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich wusste nicht so richtig, was ich jetzt erzählen soll, weil ich habe so 2 Geschichten oder 2 Themen, über die ich sowieso gerne sprechen möchte. Und ich muss jetzt gerade mal ganz spontan überlegen, welche ich heute am besten erzähle. Aber ich schätze, ich habe mich entschieden. So schnell geht das. Entscheidungen treffen sich doch offensichtlich schnell bei mir. Ich entscheide mich für das Thema, wie ihr auch im Titel schon gelesen habt. Deswegen ist es ganz bescheuert, das jetzt so lang zu ziehen. Bindungsangst. Ja. Bindungsangst. Wow. Beziehungsangst. Es gibt ein Buch, was höchstwahrscheinlich viele von euch zu Hause haben und auch viele, die denken, dass sie unter Beziehungsangst leiden. Ein Buch von, Jeder ist beziehungsfähig, heißt das, von Stefanie Stahl. Habe ich natürlich auch zu Hause. Ich habe das hier das Buch, das Hausaufgabenbuch zu Hause, wo du reinmalen kannst und dann in deinem inneren Kind Sonnen reinmalen kannst und deine Ängste aufschreiben und hier immer schön und bunt natürlich. Dann habe ich das noch auf dem Kindle, dann sonst noch irgendwie. Ich habe das alles. Natürlich auch gelesen. Natürlich habe ich mir auch schon andere Bücher dazu durchgelesen. Na klar. Jeder, der sich früher oder später mit dem Thema auseinandersetzt, kommt an solchen Sachen nicht vorbei. Ist ja auch super gut, dass es überhaupt sowas gibt. Und wenn euch sowas tatsächlich hilft, finde ich das mega. Nichts ist für mich persönlich in meinem Leben nerviger als, also zeitweise nerviger als das Thema Bindungsangst, was, mit dem ich mich früher oder später immer wieder auseinandersetze. Es ist ein sehr, sehr großes Thema in meinem Leben, das ich aber auch unglaublich gut von mir wegschieben kann. Boah, das geht so easy, wenn du jemanden kennenlernst, der nett ist, gut aussieht, von dem du das Gefühl hast, wow, das könnte jetzt mal wirklich ein richtig guter Partner oder eine richtig gute Partnerin sein. Ja, dann dauert es vielleicht mal so eine Woche und dann ist die Liebe direkt schon wieder verflogen. Aufgrund der Bindungsangst, ja. Ich habe ja in der zweiten Folge von Ne Prise Krise schon über meine toxische Beziehung gesprochen. Und also in toxische Beziehungen kann jeder von uns geraten. Jeder. Also egal, ob du unter Bindungsangst leidest oder nicht, du kannst in so einer Beziehung, in so eine Beziehung geraten. Es hat aber jetzt im Grunde nicht so viel damit zu tun, ob du eine Beziehungsangst hast oder nicht. Es hat auch, finde ich, nichts damit zu tun, dass man da jetzt länger bleibt, länger drin bleibt oder nicht. Also davon abgesehen, dass es ja sowieso total schwer ist, da irgendwie wieder rauszukommen. Aber vielleicht sollten wir damit anfangen, erstmal, oder vielleicht sollte ich damit anfangen, erstmal so ein bisschen zu erörtern, und auch das mache ich jetzt ganz spontan, weil ich mich ja grundsätzlich nicht vorbereite, was ich vielleicht mal tun sollte, zu erörtern, wann das Ganze denn überhaupt angefangen haben könnte. Wow, und jetzt gehen wir richtig tief in meine Kindheit hinein. Und ich schätze, und das ist etwas, was ich im Internet noch nie erzählt habe, ist ein sehr privates Thema, aber auch das hat definitiv auch viel beigetragen zu meiner Bindungsangst, die ich sowohl bei Liebes- als auch Freundschaftsbeziehungen tatsächlich habe. Ich kann Menschen ganz, ganz schwer sehr nahe an mich ranlassen. Und eventuell, das ist das, was ich euch jetzt gleich erzähle, ein Indikator dafür. Ja, davon gehe ich tatsächlich aus. Also, ich bin als Einzelkind aufgewachsen und in, na gut, was heißt als Einzelkind aufgewachsen? Bis ich 8 Jahre alt war, war ich Einzelkind und bin bei meiner Mutter und meiner Großmutter in einem sehr großen Familienhaus aufgewachsen. Die einzige männliche Bezugsperson, die ich bis zu diesem Zeitpunkt hatte, war mein Großvater. Und diese Frauen, mit denen ich da aufgewachsen bin, unter anderem auch meine Großtante, die, glaube ich, bis zuletzt eines meiner absoluten Lieblingsfamilienmitglieder gewesen ist, eine sehr, sehr witzige Frau. Naja, auf jeden Fall, all diese Frauen sind von ihrem Charakter her sehr selbstbewusst gewesen. Und ja, das hat mir doch schon irgendwie auch ein sehr gutes, doch einen guten Charakter mitgegeben, würde ich jetzt mal sagen. Ihr wisst vielleicht, wenn nicht, wisst ihr es jetzt, dass ich meinen Vater nie kennengelernt habe. Das habe ich mal in einem YouTube-Video erörtert. Also falls euch das interessieren sollte, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber unter Nisi156 findet ihr mich auf YouTube und dann kommt doch das Stichwort Vater dazu und dann hört man die Geschichte, wieso es in diesem Zuge noch nie ein, also wieso da kein Kontakt herrscht, ist jetzt aber gar nicht so dramatisch für diese Geschichte. Deswegen weiß ich gar nicht, warum ich das erzählt habe. Doch, ist wichtig, denn meine Mutter lernte meinen Stiefvater kennen, als ich 8 Jahre alt war. Und die Liebe schien in diesem Fall relativ groß zu sein, denn innerhalb kurzer Zeit zog mein, der neue Freund meiner Mutter, der dann innerhalb kürzester Zeit auch mein Stiefvater werden sollte, bei uns ein. Und ja, ich war 8 Jahre alt und war damit nicht wirklich. Ich habe mich nicht wirklich darüber gefreut. Das war ein, ich weiß nicht, kann ich das jetzt einfach so sagen? Ich sage es jetzt einfach so, für mich waren und bis heute immer noch ein bisschen sind Männer so ein bisschen, ich kann sie nicht so richtig lesen. Also mit meiner Generation, muss ich sagen, habe ich da eigentlich gar keine Probleme, auch mit den Leuten, die jünger sind als ich, auch nicht, aber so die ältere Generation, ja, aus welchen Gründen das jetzt auch immer so ist. Es sind natürlich auch nicht alle Männer, aber viele kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe das halt einfach nicht so gelernt, weil mir da einfach auch so der männliche Kontakt bis zum 8. Lebensjahr fehlte. Natürlich habe ich auch meinen mein Opa ja, gekannt, bis ich 8 Jahre alt war, und natürlich auch meinen Stiefvater erlebt. Aber das hat irgendwie, nee, also bis heute, oh Gott, ich verhaspel mich hier total, ist es doch immer noch sehr schwer für mich, so Männer, sag ich mal, so ab 50 zu lesen. Und ich merke auch immer direkt eine Veränderung in meinem Verhalten diesen Menschen gegenüber. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein respektloses Verhalten ist, aber ich nehme diese Leute, also nehme Männer ab 50 nicht so ernst, wie ich beispielsweise Frauen ernst nehme. Klingt irgendwie komisch. Auch das sollte ich höchstwahrscheinlich noch mal ein bisschen näher untersuchen an anderer Stelle. Aber wir wollen jetzt ja auf Beziehungsangst eingehen. So, ich erzähle mal weiter. Mein Stiefvater zog bei uns ein, und mein Stiefvater ja, hat sich so verhalten, wie er dachte, dass es das Richtige ist. Und er hat so ein bisschen gedacht, ach Mensch, ich kann mich jetzt ja mal so ein bisschen einbinden in die Erziehung der kleinen Denise. Was soll ich euch sagen? Wie hat Denise reagiert? Könnt ihr es erraten? Nicht positiv. Ich war sehr wütend. Ich war sehr wütend darüber. Eventuell auch, weil das auf eine gewisse Art und Weise passiert ist, auf so eine sehr strenge Art und Weise und auch nicht so empathisch und auch nicht so verständnisvoll, als dass ich schnell gemerkt habe, diese Person und ich sind auf jeden Fall absolut nicht auf einer Wellenlänge. Kann ich auch bis heute sagen, wir sind definitiv nicht auf einer Wellenlänge. Liegt vielleicht am Sternzeichen, aber da möchte ich jetzt nicht so viel zu sagen. Das Ganze stachelte sich dann irgendwann hoch, bis zu jenem besagten Tage. Ich war 12 Jahre alt und ich habe mich mit meiner Mutter gestritten. Ich war sehr, doch auch sehr pubertär, muss man sagen, so zwischen dem Alter von 12 bis 16, 15, 16, habe ich doch sehr rebelliert. Oder allgemein mag ich mir nicht so gerne sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich hasse das. Sind diese Rebellen. Die machen einfach nicht, was man ihnen sagt. Ich habe mich mit meiner Mutter gestritten und mein Stiefvater wollte diesen Streit beenden und hat sich eingemischt. Ja, falls irgendjemand zuhören sollte, der eventuell irgendwann mal in ähnlicher Situation ist oder kommen sollte wie mein Stiefvater, tut das einfach nicht. Lasst die Leute streiten, es sei denn, sie gehen aufeinander los und wollen sich prügeln. Wollten meine Mutter und ich jetzt in dem Fall nicht. Wir haben einfach nur geschrien. Wir haben beide dasselbe Sternzeichen. Wir sind uns sehr ähnlich, sind sehr stur. Wir wollen immer Recht haben. Und wenn dann noch eine pubertierende Person dabei ist, dann mag das Ganze vielleicht in diesem Falle noch mal ein bisschen doller sein. So, was passiert also? Mein Stiefvater mischt sich in den Streit ein. Und ich schaue ihn an und in diesem Moment treffe ich eine Entscheidung, die höchstwahrscheinlich mein, doch auch viel, vieles in meinem nachfolgenden Leben beeinflussen wird. Und zwar gehe ich in mein Zimmer und ich komme nicht mehr heraus. Okay, was bedeutet das? Du kommst nicht mehr heraus. Ich bin natürlich zwischendrin nochmal rausgegangen. Toilette, Essen holen, rausgehen, Schule, Freunde treffen, bla 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 bla, Hobbys. Das habe ich natürlich alles gemacht. Aber ich habe in diesem Moment habe ich beschlossen, nicht mehr teilnehmen zu wollen. Ich lasse hier natürlich jetzt auch super viele Details aus, aber ich war der sehr, sehr stur und habe beschlossen, wenn jetzt ab sofort Familienaktivitäten stattfinden, dann werde ich daran nicht teilnehmen. Ja, gut, da kann man sich jetzt die Frage stellen, gab es da irgendwie eine Aussprache dann mit dem Stiefvater? Gab es da irgendwie eine Entschuldigung in dem Sinne? Gab es da irgendwie vielleicht so ein Gespräch, so nach dem Motto, hey, ist jetzt blöd gelaufen, lass mal kurz drüber reden oder so. Nee, in meiner Familie funktioniert eine Methode super gut, um Streit, beziehungsweise um Streitigkeiten zu lösen. Und zwar, wir reden nicht drüber. Wir reden einfach nicht drüber. Und das war natürlich damals auch so. Und dadurch, dass, so erkläre ich mir das heute, dass keine Aussprache stattgefunden hat, blieb ich bei meinem Standpunkt. Nein, solange diese Person, die nicht mein Vater ist, mir erzählen möchte, was ich zu tun und zu lassen habe, werde ich nicht an weiteren familiären Aktivitäten teilnehmen. Ja, und ich habe ihn ab sofort oder ab diesem Zeitpunkt ignoriert. Ja, ich habe keinen Weihnachten mehr mitgefeiert. Ich bin nicht mehr zu dem großen Familienfest gegangen. Und wenn ich zu dem Familienfest gegangen bin, dann habe ich mich zu den Familienmitgliedern gesetzt, die wo mein Stiefvater nicht war. So. Ich habe nicht mehr mittags mitgegessen. Wenn ich etwas zu essen holen wollte, dann bin ich 5 Minuten vorher in die Küche gegangen und habe mir etwas zu essen mit in mein Zimmer genommen. Und ja, das klingt irgendwie sehr dramatisch, aber was soll ich euch sagen? Meine Familie hätte auf jeden Fall auch die Möglichkeit gehabt, die rebellierende Tochter zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, wollen wir vielleicht mal darüber sprechen? Gab es aber wie gesagt nicht, denn diese Methode kennen wir in unserer Familie, meine ich, seit Generationen nicht. Deswegen möchte ich jetzt hier auch niemandem irgendwie einen Vorwurf machen. Irgendwie ist das so mitgewachsen. Ich glaube, deswegen kann ich heutzutage auch so super gut über alles reden und möchte alles ausdiskutieren, weil ich weiß, wie wichtig Kommunikation im Allgemeinen für sämtliche Beziehungen sind. Ich komme einfach auch nicht zum Punkt irgendwie, ne? Ich erzähle mal weiter. Ich hoffe, ihr habt euch ein leckeres Getränk zubereitet. Hätte ich vielleicht auch am Anfang sagen sollen. Das wird, glaube ich, ein sehr langer Podcast. Okay, gut. Also, es geht weiter. Ich hatte ein Zimmer und zu diesem Zimmer gehörte eine Tür, die nicht richtig schloss. Du konntest die Tür hinter dir schließen und zuziehen, aber um sie wirklich, wirklich zu schließen, musstest du die Tür, wenn sie denn dann zugezogen war, nochmal extra ein Stück ranziehen oder quasi die Tür randrücken, je nachdem, auf welcher Seite man stand, um sie vollständig zu schließen. Und mein Stiefvater hatte sich, glaube ich, so ab dem zweiten Jahr, ich habe das sehr lange durchgezogen, ich sage gleich, wie lange ich das durchgezogen habe. Ab dem zweiten Jahr meines, ich sitze jetzt nur noch im Zimmer und wenn ich zu Hause bin, dann, keine Ahnung, höre ich Musik oder was auch immer, hatte er sich angewöhnt, die verschlossene Tür nochmal extra zuzudrücken von außen. Und das machte immer so ein ganz bestimmtes Geräusch. Also man hat es gehört, es war ein lautes Geräusch. Was war ein lautes Geräusch des Türzuschließens? Und dadurch, dass die Tür schon verschlossen war und es meiner Meinung nach nicht den größten Unterschied gemacht hat, ob die Tür jetzt ganz, ganz verschlossen war oder nicht, werfe ich meinem Stiefvater bis heute vor, dass er durch dieses extra Zudrücken der Tür von außen mir ein ganz starkes, unangenehmes Gefühl damit vermittelt hat. Nämlich nicht nur, dass ich mit 14 seit 2 Jahren nicht mehr am Familienleben teilnehme und auch Weihnachten nicht mitfeiere. Er unterstreicht das Ganze, indem da immer noch wieder die Tür so zugedrückt wird. Das war ganz, ganz gemein und uncool. Und wir haben tatsächlich auch mal darüber gesprochen. Sein Verhalten konnte er sich aber auch bis zu diesem Tage immer noch nicht so richtig erklären. Aber gut, dann nehme ich das jetzt einfach mal so an. Vielen Dank. ja, wie lange habe ich das denn jetzt eigentlich durchgehalten? Also wie lange habe ich in diesem Zimmer gewohnt? Bis ich 17 war. Ja, dann bin ich, es war ein relativ großes Haus und in diesem großen Haus gab es 2 Wohnungen und eine Wohnung wurde frei. Und ich glaube mit 16,5 habe ich meiner Mutter eröffnet, dass ich sehr gerne ausziehen würde, weil ich keine Lust mehr hatte oder zu dem Zeitpunkt hatte, mit diesen Leuten unter einem Dach zu wohnen. Verständlich. Aber ich möchte auch sagen, ich war ein pubertierendes Kind. Na gut, und bis heute bin ich immer noch genauso stur. Von daher, egal, woran es liegt, auch immer. Wie auch immer, ich wollte ausziehen. Meine Mutter sagt aber, das ist finanziell leider nicht möglich, gutes Kind. Zieh doch einfach in die Wohnung ganz unten. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, dann hatte ich ganz unten mein eigenes Reich. Ich konnte selber kochen, jederzeit in die Küche gehen, ohne Angst zu haben, meinen Stiefvater zu sehen und ihn dann wegignorieren zu müssen. Immerhin kann ich bis heute Menschen sehr gut wegignorieren. Ich habe es über die Jahre gelernt. Ich bin Profi, was das angeht. Ja, so. Und um das Ganze jetzt mal kurz vorzuspulen, mein Stiefvater und ich haben das erste Mal miteinander gesprochen. Da war ich 25. Es ist nicht lange her. Ja. Ja. Und wieso habe ich das jetzt so super detailliert, fast 25 Minuten lang, dieses abgeschottet sein oder dieses Nicht-Teilnehmen an sozialen Aktivitäten, das ist, ich glaube auch, dass die Periode, diese Pubertätsperiode grundsätzlich super wichtig ist, kann ich natürlich jetzt psychologisch nicht belegen, ich habe es nicht studiert. Gut, aber andere Frauen im Internet erzählen euch auch irgendwas über irgendwelche psychologischen Theorien und haben es auch nicht studiert und sagen, dass sie voll viel Ahnung davon haben. Deswegen könnte ich es theoretisch auch machen. Mache ich aber nicht. ich schätze, dass es eine sehr, sehr wichtige Zeit allgemein ist. Sehr prägend auch. Das ist ja auch so der Weg zum Erwachsenwerden. Der Weg ins Erwachsenenleben. Und den habe ich einfach eben für mich alleine verbracht. Und in dieser großen Clique, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal von dieser Clique erzählt habe, vielleicht war es auch im Podcast mit Alina, ich habe eine Clique kennengelernt, kurz bevor ich 17 geworden bin. Und das war doch so das erste Mal nach langer Zeit, dass ich mal wieder sehr, sehr viel soziale Kontakte überhaupt gehabt habe. Und davor war es tatsächlich gar nicht so dolle. Ich hatte so meine beste Freundin damals und da habe ich auch oft übernachtet und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass mir da irgendwie was verloren geht oder so, da bin ich ganz ehrlich. Aber heutzutage sehe ich das Ganze natürlich ganz anders, denn wenn du ein familiäres, festes Fundament hast und dieses Fundament, das gibt einfach eine Sicherheit. Denn egal, was draußen passiert, egal, was du draußen für Erfahrungen machst, dieses Fundament ist immer da und du kannst immer wieder zurückgehen und letztlich fängt dich das Ganze immer wieder auf. Und das war eben nicht so wirklich vorhanden. Man kann sich jetzt natürlich auch die Frage stellen, hat deine Mama da nie was gemacht, aber meine Mama war da nie so wirklich, ich glaube, dass sie es nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und das möchte ich ihr gar nicht so vorwerfen, weil meine Mutter wirklich auch viel zu tun hatte. Ihr wisst, ich habe zwei Halbschwestern. Da war allgemein irgendwie viel los und dementsprechend, es wirkte auch immer so, als wäre ich sehr glücklich gewesen. Denn ich kann eine sehr glückliche Rolle nach außen spielen, dementsprechend sage ich jetzt nicht, ach Mensch, warum hast du da nichts gemacht oder so. Meine Mutter hätte machen können, was sie wollte. Ich war so stur, als dass ich einfach, das war für mich klar, ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Meine Meinung, die ist dann standhaft und dann bleibt das auch so. Ja, es sollte aber auch einfach so kommen. Ich bin auch eine Verfechterin des, alles kommt, wie es kommen soll, alles passiert, wie es passieren soll. Und dementsprechend, ich bin nicht traurig drum, ich bin auch nicht enttäuscht drum, sondern ich glaube, all diese Erfahrungen, die ich alle, die ich bisher so machen sollte, die sind festgesetzt. Und das steht auch angeblich in meinem Horoskop drin. Tja, was sagt er jetzt? also das Fundament fehlte. Und auch ab und zu habe ich immer noch so das Gefühl, dass so dieses Grundfundament nicht da ist. Also die Menschen, bei denen ich mir sehr gute Ratschläge holen kann, sind meine Freundinnen, beziehungsweise meine Freunde und Freundinnen. Oftmals muss ich mir doch aber irgendwie alleine irgendwie aus der Scheiße helfen, was sehr oft richtig abfuckt. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich würde mir auch wünschen, dass ich einfach mal, einfach so irgendwen anrufen kann und dann da eine vernünftige Antwort bei rumkommt. So familienmäßig. Meistens bin ich mit der Antwort aber nicht zufrieden. Und dann wird es eben doch eine Freundin oder ein Freund. Ja, schwieriger Charakter. Liegt wohl an meinem Human Design. Habt ihr davon schon mal gehört? Ich weiß gar nicht, könnt ihr mal googeln. Ist ein, finde ich, sehr, sehr interessantes Konzept, über das man nochmal sehr viel über sich selbst lernen kann. Und dieses Human Design sagt über mich aus, der Frau kann sie gar nichts erzählen. Mein Gott, ist das anstrengend. Habe ich ja jetzt schon keinen Bock mehr drauf. okay, gut. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde über mein familiäres Aufwachsen und über meine Familie gesprochen. Auch hier in diesem Falle, meine Mutter und ich kommen sehr gut miteinander aus, auch meine Schwestern und ich. Meine Mutter und mein Stiefvater sind mittlerweile nicht mehr verheiratet, aber auch das ist vollkommen in Ordnung. Man kommt gut miteinander klar. Also keiner ist irgendwie böse auf jemanden, das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber ich wollte ja über Beziehungsängste sprechen. So, das Fundament fehlte so und jetzt geht es also los mit Dating. Ja, Dating war, glaube ich, schon immer so ein mini kleines Problem von mir, wenn es darum ging, ich lerne jemanden kennen, der mir das Gefühl vermittelt, mich cool zu finden oder mich toll zu finden. Und ich sage dann, da habe ich immer sehr schnell gesagt, boah, nee, das mag ich nicht. Ich will das nicht. Irgendwann waren dann meine Freundinnen alle schon mehrmals in Beziehungen gewesen. Und dann dachte ich irgendwann, ja, ich muss ja jetzt auch mal. Dann kam ich mit meinem allerersten richtigen Freund zusammen. Und zwar nicht der Freund, den ich in der meine toxische Beziehung erwähnt habe, sondern ein Freund davor. Es war eine ganz kurze Beziehung nur. Und es war ein ganz, ganz lieber, auch schöner, muss man sagen, auch schöner. Aber vor allen Dingen lieb und schön war natürlich Cherry on top, Freund, den ich da hatte, den ich mir da gesucht hatte. Und der war auch verknallt in mich und ich war interessiert, weil meine Freundin gesagt hat, der ist super. Ja, kennt ihr das? Dass man sich mega unsicher ist und dann kommen eure Freunde oder Freundinnen auf euch zu und sagen, hey, oh, der ist doch super cool. Oh mein Gott, den musst du treffen. Du musst dich unbedingt mit ihm treffen und mit ihm verabreden. Voll. Und dann denkst du, stimmt, vielleicht haben die Leute recht, die mir jetzt gerade sagen, dass ich undankbar bin, weil sich ein schöner und gleichzeitig lieber Typ für mich interessiert. Ich muss mich wohl auch für ihn interessieren jetzt. Und weil ich sehr jung war, habe ich mich quatschen lassen von meiner Freundin. Ich weiß auch noch ganz genau, wer das gewesen ist. Ich nenne ihr keinen Namen. Vielleicht hört sie zu, macht aber nichts. Und ich habe auf sie gehört und dachte dann, okay, so wird es dann wohl sein. So fühlt sich wohl die Liebe an, was? Ja, aber schnell habe ich dann gemerkt, nee. Also wenn das die Liebe sein soll, dann will ich das nicht. Dann will ich das scheiße. Und dann habe ich Schluss gemacht. Beziehungsweise erstmal habe ich es versucht und dann habe ich es nochmal versucht. Und dann habe ich es auch geschafft. Boah, Schluss machen ist ja auch so eine Scheiße, ne? Ach du Scheiße, Schluss machen, das kann ich überhaupt nicht. Dann lieber, bevor es überhaupt ausprobiert wurde, schon Schluss machen. Also es gar nicht erst dazu kommen lassen. Dass es überhaupt jemanden gibt, der dann so ein ungutes Gefühl gibt, so nach dem Motto, der muss dann jetzt traurig sein wegen mir. Ja, ich bin ja sowieso total unsicher. Da gebe ich dir von Anfang an einfach direkt das Zeichen, nee, bei mir ist unsicher, deswegen sagen wir lieber eher nicht. Ja, war schade. Ich hatte auch danach das Gefühl, als ich mich von ihm getrennt hatte, das waren wirklich 3-4 Wochen, ne? Also muss man auch nicht übertreiben, der hat echt was Komisches zu mir gesagt. Ich hatte danach, und ich sage gleich, was er zu mir gesagt hat, hatte ich lange das Gefühl, er hätte mich verflucht. Er hat nämlich zu mir gesagt, du wirst nie wieder jemanden kennenlernen, der so nett ist wie ich. Toll, dankeschön. Und was kam danach? Nur noch Scheiße. Danke sehr. Ich meine, mittlerweile bist du seit 10 Jahren in einer Beziehung. Ja, was heißt das jetzt? Du bist ja dann, weiß ich nicht. Für immer? Was soll denn das? Da denke ich jetzt schon wieder drüber nach. Es ist richtig gemein, dass du das gesagt hast. Aber ich meine, er war auch verletzt. Und danach kamen ja auch noch nette, glaube ich, ein bisschen. Kurz zumindest? Ich glaube nicht. Aber egal, reden wir weiter. Ich habe eine Beziehung gehabt zu einem Typen, von dem ich irgendwann dachte, ja, das ist ja, aber ich wusste einfach, nee, das irgendwie, ich kann euch aber jetzt auch nicht sagen, ob es an meiner Beziehungsangst gelegen hat, dass ich ihn nicht so wirklich richtig cool finden konnte oder dass es halt einfach nicht so zu 100% gestimmt hat. Denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar Freundinnen, ich habe aber auch gute Freundinnen und beziehungsweise im Grunde, bis auf eine Ausnahme, habe ich eigentlich nur sehr gute Freunde in meinem Leben, die alle schon sehr lange in Beziehungen sind. Die befinden sich seit Jahren in Beziehungen und ich finde das ganz wunderbar, ich finde das ganz toll. Und mit eben diesen Menschen rede ich regelmäßig darüber, dass ich habe mich jetzt neu verknallt oder ich finde jemanden sweet oder ach Mensch, jetzt hat das schon wieder nicht geklappt oder jetzt hat der mich schon wieder betrogen, was soll denn das jetzt schon wieder? ich rede mit diesen Menschen sehr viel über die Beziehungen, die ich denn dann führe oder auch eben nicht führe oder gerne führen würde. Und dann gibt es ja immer so diese Tipps. Und ich freue mich natürlich auch über diese Tipps und ich liebe es auch, darüber zu reden. Ach Mensch, die Liebe kannst du auseinander analysieren, das ist ja wirklich herrlich. Ja, und das sind aber alles Tipps, die ich da erhalte von Menschen, die überhaupt gar keine Beziehungsangst haben. Die wissen ja gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich so diese Panik hat, dass dich jemand, dass da jemand dir zu nahe kommen könnte. Oder dieses Picking, dass irgendwas hat er jetzt einen zu langen Zeh. Boah, nee, ich hasse das. Ich hasse das an dem. Oder der hat einmal zu viel angerufen. Plötzlich ist er Staatsfeind Nummer eins. Was fällt dem ein? Was fällt dem ein? Und jetzt soll ich den auch noch heiraten oder was? Ich denke immer direkt über das Heiraten nach. Und wenn es nicht zu 100% passt beim zweiten Date mit einer Person, die ich überhaupt gar nicht kenne, und das dann aber in meinem Kopf noch keinen Sinn ergibt mit bezüglich Heiraten, nee, okay, ist weg jetzt. Viel zu dolle. Oftmals habe ich dann auch so ein Panikgefühl irgendwie. Ja, und all, warum erzähle ich das? Die Freundinnen und Freunde, mit denen ich darüber spreche, die können sich darin da nicht reinversetzen. Die können das nicht verstehen, wie das ist, wie sich das anfühlt. Wenn man ja eigentlich so ganz dolle auf der Liebessuche ist, auf der Suche nach Liebe und nach dem, was in den Hollywood-Filmen immer so gesagt wird. Und dann sagen meine Freunde und Freundinnen, ja, der eine kommt schon noch. Du wirst noch den richtigen wohl finden, Denise. Haha! Gut, da fängt es ja schon wieder an. Der Richtige, die Richtige. Was bedeutet das überhaupt? Weiß ich überhaupt, was ich überhaupt suche? Das sagen ja auch sehr viele Leute. Du musst erstmal wissen, nach was du überhaupt suchst. Und dann, ja. Aber ich weiß das ja gar nicht. Ja, gut, also die Grundsatzdinge hat man dann halt so im Kopf. Würde ich cool finden, wenn die Person vielleicht so ein bisschen größer wäre als ich. Gut, aber irgendwas ist, wenn die Person, die richtige Person dann doch ein Kopf kleiner ist oder so. Ja, kann ja auch sein. Ist ja auch absolut legitim. Macht ja jetzt auch die Liebe letztlich nicht aus. Aber das weiß ich ja vorher nicht. So. Und so Traummann backen, weiß ich jetzt auch nicht. Weil letzten Endes, wenn wir immer das haben könnten, was wir denn haben wollen, wollen wir das am Ende dann eigentlich immer alles haben? Wissen wir vorher, was wir unbedingt wollen? Ich weiß nicht mal, was ich nächste Woche essen will. Ich weiß nicht mal, auf was ich morgen Hunger habe. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt morgen Hunger habe. Ich kann euch nicht sagen, ob ich morgen Rotwein trinken möchte lieber oder Weißwein. Und wie soll ich denn dann bitte wissen, was so beziehungsmäßig hier Dingsbums? Ich habe heute mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, später in einer größeren Wohnung zu wohnen und ein potenzieller Partner, der eventuell mit mir dort lebt, hat dann so... Wir haben so unsere eigenen Zimmer. Das war so meine Überlegung. Das wäre ja eigentlich cool, wenn man dann wieder so kurze Anxiety-Momente hat, dass man dann alleine schlafen kann. Aber wenn ich jetzt so währenddessen nicht darüber rede, denke ich so, aber wie würde ich mich fühlen, wenn dann mein potenzieller Partner sagen würde, heute möchte ich gerne alleine schlafen. Und dann stehe ich da und denke, aber eigentlich wollte ich ja aber mit... Eigentlich wollte ich ja heute auch neben der Person schlafen. Was ist, wenn der dann nicht will, aber ich will? Dann bin ich richtig traurig. Ja, ihr wisst, beziehungsweise ihr hört schon raus, das ist so ein Thema, schwierig. Man ist ja auch so in seinem eigenen Kopf gefangen. Oder ich muss aus meiner Perspektive sprechen. Ich bin in meinem eigenen Kopf gefangen. In den Gedanken, die dann da so auftauchen. Und so Menschen wie ich geraten sehr, sehr schnell oder schneller in Beziehungen mit Menschen, die dasselbe Problem haben. Die sind dann auch ganz stark beziehungsängstlich. Und je nach ich weiß nicht, vielleicht so Tagesform, würde ich fast sagen, landet der ein oder andere Mensch in der Rolle des ich lauf dir hinterher oder ich renne weg. Ich war schon, ich bin doch, ich habe eher so die Tendenz dazu des Hinterherlaufens. Da, weil dann bin ich sicher. Ja. Übrigens, wenn man denn dann in so einer Beziehung steckt, mit einer Person, mit der man sich auch gut versteht und es immer nur in so sehr intimen Momenten plötzlich schlagartig aufhört und stressig und traurig wird, ist es ganz, ganz oft so, dass wenn man denn dann lange genug hinterhergelaufen ist und sich die andere Person lange genug versteckt hat oder weggerannt ist, dass dann der Hinterherläufer, in dem Fall oft ich, sagt, okay, na gut, ich bin aus der Puste, ich mag jetzt gar nicht mehr laufen. Und dann bleibt die andere Person, die die ganze Zeit weggerannt ist, vor mir stehen und denkt sich, hä, wie? Warum rennst du denn nicht mehr hinter mir her? Und dann sage ich, ja, ich habe keine Lust mehr, das ist voll anstrengend, ich will ja Love. Und dann sagt die Person, okay. Und dann sag ich, okay. Und dann dauert so 1, 2, 3, 4 Wochen. Und dann denkt sich irgendwann so die Person, die die ganze Zeit weggerannt ist, ach, irgendwie will ich ja auch Love. Ich würde es auch gerne haben. Ich melde mich mal wieder, weil die Person, also in dem Fall oft ich, Denise ist mir immer so viel hinterhergerannt und war immer da und hat mir so ein Sicherheitsgefühl gegeben. Und ich glaube, genau das kann ich jetzt gebrauchen. Und dann meldet sich die Person und Denise denkt sich dann, oh cool, alles, was ich immer wollte. Gut, dann können wir es ja noch mal probieren. Und dann gibt es, glaube ich, so einen ganz kurzen Moment des verkehrte Welt. Das kann ich sagen, weil ich jetzt, also weil ich die letzte längste oder doch, ich glaube sogar längste Beziehung, die ich bisher hatte, die ging so on-off 3 Jahre. Und da war das sehr viel, also das war Stanni, wie die Kids von heute sagen. Stanni oder auch Standard. Ja. Und dann gibt es für eine kurze Zeit eine umgekehrte Welt, nämlich die Person, die immer weggerannt ist, gibt sehr viel, weil sie mir beweisen möchte, ich habe mich geändert, ich will dich behalten. Und ich, die ja auch die ganze Zeit permanent durchgehend auch an Beziehungsangst gelitten hat, denkt sich, oh, ugh, boah, viel zu viel cheesy, boah, nee, geh mir weg mit deinem Scheiß, bah. Ja, und das geht dann so 1 bis 2 Wochen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob das damit zusammenhängt. Ich kann es nicht so richtig, ich kann es nicht so richtig erörtern. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Irgendwann denkt sich die Person, die die ganze Zeit weggerannt ist und jetzt in diesen 2 Wochen viel Liebe gegeben hat, ach ja, nee, heute ist dann wieder gut. Jetzt ist ja gut, jetzt muss er erstmal nicht mehr. Vielleicht auch ausgelöst durch mein gezeigtes eventuelles Desinteresse oder Überforderung des zu viel cheesy Seins. Ja, und dann geht das Spielchen von vorne los. Weniger Liebe der Person, die weggerannt ist. Und dann denke ich wieder, oh oh, oh oh, die Person entgleitet mir. Ich muss hinterherlaufen. Und dann ist es ein ewiges Hin und Her, wie ein guter Freund meines damaligen Freundes oft gesagt hat. Hin und Her. Oder so, irgendwie so in so eine Richtung. Ja. Irgendwann habe ich dann auch den Ausstieg da aus dieser Beziehung geschafft. Ne? Das kann jeder von uns schaffen. Aber Fakt ist ja eigentlich, dass wir uns damit auseinandersetzen sollten, wie wir denn jetzt eigentlich diesen Kreislauf durchbrechen. Ja, ich hatte vor einiger Zeit, vor einigen Jahren schon mal ein Video genau dazu gemacht. zur Beziehungsangst. Und ich habe, glaube ich, auch gute Tipps gegeben. Habe ich aber natürlich jetzt nicht mehr im Kopf. Und was soll ich euch sagen? Die Tipps habe ich natürlich selber überhaupt nicht beachtet. Es ist auch schwer, das für sich selber irgendwie so zu erörtern. Bin ich jetzt gerade wirklich auch in dieser Beziehung, wo ich die ganze Zeit unzufrieden und unglücklich bin, weil ich selber Beziehungsangst habe? Das muss einem ja auch erstmal bewusst werden, ne? Weil eigentlich, wenn du in einer On-Off-Beziehung bist oder, weiß ich auch nicht, dann hast du ja zumindest so von dir schon auch das Gefühl, dass du ein Interesse an Liebe hast. Weil für mich war so eine Bindungsangst eigentlich so per Definition eher ein Mensch, der kein Interesse an Beziehungen hat und einfach dann grundsätzlich keine hat. Und dass dann aber dennoch permanent auch Beziehungen stattfinden, in On-Off-Geschichten oder auf andere Art und Weise. Das hatte ich in dem Fall noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, angeblich hilft da nur eine Therapie. Wahrscheinlich ja, Verhaltenstherapie oder so. Wenn ich mit meinen Freunden darüber spreche, dann sagen diese meistens zu mir, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erwähnt, der Richie wird schon kommen, du wirst das schon dann auch merken, nicht? Du wirst das schon merken, dann, du Denise. Okay, woran merke ich das denn? Ja, wieder dann so, das ist dann so ein Feeling. Hörst du dann so das, den Bacardi-Song aus den 80s? What a feeling. Ich denke dann immer so, wow, also das ist wirklich da. Also bis das irgendwie funktioniert, ne? Bis das tatsächlich irgendwie hinhaut, da müssen aber die Umstände sowas von perfekt, die müssen ja perfekt sein. Die Person, die ich treffe und höchstwahrscheinlich ein Interesse an mir hat und dann auch noch gut zu mir passt und keine Ahnung irgendwie, my dream person, der Richtige, das müsste dann ja so perfekt sein, als das, da finden Treffen statt. Unterbewusst wird diese andere Person merken, okay, Denise hat ein bisschen zu viel Angst. Dementsprechend ziehe ich mich zurück, weil ich aber sowieso andere Dinge zu tun habe, nicht weil ich Rücksicht auf Denise nehme. Denn natürlich hätte ich auch die Möglichkeit, von Anfang an zu sagen, hallo, lieber hier irgend, weiß nicht, H.P. Baxter. Wobei, nee, den würde ich gar nicht heiraten wollen. Hallo, lieber Richtiger von Denise. Er sieht folgendermaßen aus. Manchmal habe ich da auch ein bisschen Angst, mich zu öffnen. Deswegen wollte ich dir vorher schon mal Bescheid sagen. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Und da muss man dann aber auch wirklich Personen kennenlernen, die gut mit sowas umgehen können. Weil ich das doch öfter erlebt habe, dass ich so eine, wie ich finde, auch sehr intime Informationen über mich preisgebe. Und dann gibt es immer so, also da gab es dann öfter so Momente, wo die Personen, die ich in diesem Moment oder zu dem Zeitpunkt gedatet habe, gesagt haben, ah, okay, ist das jetzt wieder deine Bindungsangst? Ah ja, okay, gut, man merkt dir deine Bindungsangst gerade schon wieder an. Und dann denkt man sich, boah, halt doch einfach deine Fresse, Mann. Ich habe dir das gesagt, ich habe dir diese Information mitgegeben, nicht damit du mir permanent irgendwie da so einen psychologischen Vortrag über mein derzeitiges Verhalten hältst, sondern damit du das im Hinterkopf hast und mich besser verstehen kannst, du Vollidiot. Ja, also diese Version habe ich ein paar Mal ausprobiert, es hat aber irgendwie nicht so gut geklappt. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da war aber bisher nicht der Richtige dabei. Ja, aber irgendwann wird man ja auch vorsichtig und man will ja auch nicht immer sofort irgendwie so die intimsten Details über sich preisgeben. Das ist halt einfach total bescheuert. Ja, und also finde ich bescheuert und das nervt mich dann halt auch irgendwann, ne? Und also das könnte auf jeden Fall ein Tipp sein. Ich persönlich habe jetzt für mich irgendwie so die richtige Strategie immer noch nicht herausgefunden. Aber tatsächlich funktioniere ich doch stark nach dem Prinzip Versuch und Irrtum. Also immer mal wieder austesten. Ich habe jetzt für mich selber noch nicht beschlossen, das Dating, zumindest in Zeiten von Corona zwar, aber allgemein das Dating ausfallen zu lassen. Ich finde es immer noch sehr, sehr wichtig für mich, mich also quasi offen dafür zu sein, neue Menschen kennenzulernen und eben auch zu daten. Ich bin der Meinung, dass man während des Dating-Vorgangs sehr, sehr viel über sich selbst auch lernen kann. Andere Menschen, die man da so komplett neu kennenlernt, die fungieren meiner Meinung nach, also zumindest tun sie das bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, doch auch stark als ja, Spiegel, können mich sehr gut spiegeln. Ich kann sehr, sehr viel über mich selber lernen. Ich kann mich sehr gut selber reflektieren im Gespräch mit anderen Menschen, die ich da eben, wie gesagt, auch gerade neu kennenlerne, eben auch gerade während des Datens. Ich finde, freundschaftlich ist das immer noch mal was anderes. So, ich finde, das Daten an sich ist ein unglaublich gutes Werkzeug, um viel über sich kennenzulernen oder viel über sich zu lernen. Gerade wenn man irgendwie unsicher ist und gerade wenn man irgendwie auch auf der Suche ist, bin ich der Meinung, dass man sich nicht verschließen sollte, sondern die Hoffnung einfach bewahren sollte. Und im besten Falle, ja, lernt man was über sich selbst. Wenn man Glück hat, springen auch Freundschaften dabei raus. Ja. Und weiß ich nicht, Jackpot-mäßig könnte es natürlich auch sein, dass man eine Person kennenlernt, die sich denkt, ach Mensch, ja, aber das ist jetzt aber wirklich eine ganz sympathische Person. Selbst wenn die Person jetzt gerade sagt, ach du, available bin ich vielleicht doch nicht und man schnell merkt, okay, das wird hier jetzt gerade aufgrund von Angst getroffen, diese Entscheidung. Da kann es dann ja trotzdem auch sein, dass die Person dann auch einfach dranbleibt, so interessensmäßig. Aber auch in diesem Fall müsste man ihn dann hinterfragen, ob die Person nicht vielleicht auch eine Beziehungsangst hat, weil sie dann ja wiederum mir hinterherlaufen würde. Oh! Und so geht es seit Jahren. Seit Jahren, seit Jahren, seit Jahren mache ich mir über diesen Scheiß immer wieder jeden Tag Gedanken. Aber das ist eine Lüge gewesen, denn das tue ich definitiv nicht jeden Tag. Immer nur, wenn ich nichts zu tun habe oder ja, irgendwie dabei bin, Menschen kennenzulernen im Dating-Prozess oder so. Ja, und jetzt ist mir gerade halt einfach langweilig gewesen. Ja, ich würde sehr, sehr, sehr gerne diese Folge beenden und sagen, das sind meine Tipps. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich habe für mich selber den Tipp jetzt oder die Lösung des Problems habe ich für mich einfach im Moment noch nicht finden können. Ich glaube auch, dass es noch nicht so weit ist, dass die Lösung in dem Falle, die muss ich auch noch gar nicht finden. Ich finde das auch absolut in Ordnung, dass das jetzt derzeit so ist und das macht mich auch nicht traurig. Aber ich finde es einfach ein wichtiges Thema, weil ich weiß, dass es sehr vielen da draußen genauso geht wie mir. Und das ist ja auch der Grund, warum ich diese Details über mich überhaupt so nach außen trage. Weil ich doch der Meinung bin, dass wir zusammen weniger allein sind. Ich habe den Film übrigens nie gesehen, Zusammen sind wir weniger allein, aber diesen Spruch finde ich grandios. Denn das ist, glaube ich, das könnte man schon so als mein Lebensmotto bezeichnen. so viele unangenehme und schreckliche Details des persönlichen Lebens teilen, damit andere sich nicht alleine fühlen. Ja. Also, wie gesagt, ich wünschte, ich könnte euch irgendwelche Tipps geben dahingehend, aber vielleicht habt ihr ja selbst schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht und habt Lust, mir mal ein bisschen was darüber zu erzählen. Also, ihr könnt mir sehr, sehr gerne bei Instagram schreiben. Da heiße ich Nisi156, so wie hier auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer man diesen Podcast hier jetzt gerade hören kann. Und dann kann ich eventuell in einer der nächsten Folgen von Ne Prise Krise mal genau über eure Erfahrungen sprechen, die mal so ein bisschen vorlesen und mal so ein bisschen eure Tipps teilen. Das würde ich ganz cool finden. So, und das wäre es jetzt auf jeden Fall erstmal von mir. Ist auch eine lange Folge geworden, ja. Hat man gehört und hat man nichts von mitnehmen können. Das habe ich ja gern sowas, ne? Gut. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt einen ganz schönen weiteren Tagesverlauf. Wie sagt man das, wenn man nicht weiß, wann die Person das hört? Morgens, mittags, abends. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Bis zum nächsten Mal. Tschüss.